Liebe oder Luxus? 25 Jahre Beschiss.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Heute sprechen wir über eine Geschichte, die uns ganz schön ins Grübeln gebracht hat.
Mhm. Und Markus und ich haben uns mal wieder gedacht, als Andrea die uns erzählt hat, das gibt's doch gar nicht. Was gibt's denn noch alles? Irgendwann muss das doch mal aufhören.
Stellt euch mal vor, ihr seid 25 Jahre verheiratet, ihr denkt, ihr lebt eine perfekte Ehe und dann erfahrt ihr, dass euer Mann so eine Art Beziehungssport betreibt nebenbei, nicht ins Fitnesscenter geht, sondern macht den Beziehungssport und er hat Affären. 5 bis 10 Frauen mindestens.
Heute erzählen wir euch Annes Geschichte. Sie wollte die Scheidung und blieb dann doch. 5 bis 10 Affären. Wie geht denn sowas?
Also kurz schon mal vorab. Es geht. Es geht.
Anne kam zu mir, weil sie dachte, sie wäre im falschen Film. Nach 25 Jahren Ehe, 2 Kindern und einem Leben, das sie zumindest für sehr solide hielt, hat sie herausgefunden, dass Martin, ihr Mann, über Jahre hinweg mindestens 5 Affären hatte.
Du, und wie hat sie das denn rausgefunden mit den 5 Affären?
Ja, das war völlig verrückt. Es fing mal wieder mit einer harmlosen WhatsApp an, weil die Anne hat Martins Handy genommen oder ausgeliehen, also nicht heimlich, um ihre Mama anzurufen. Und dann ploppt, wie es der Zufall so will, eine Nachricht auf: Ich vermisse deinen Duft. Wann können wir uns wiedersehen?
Ein bisschen auch der Klassiker, ne?
Ja, genau.
Also, das ist diese Handy-Geschichte, Mann, Mann, Mann.
Ja.
Und was hat sie gemacht?
Sie hat die Nummer angerufen. Und okay. Jetzt kommt's am anderen Ende, meldet sich eine Frau, die Anne nur als die Yogalehrerin vom letzten Urlaub kennt.
Genau, und die fand er gut wegen dem herabschauenden Hund, oder? Wahrscheinlich.
Vielleicht war es auch die aufgehende Sonne, man weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das mit der Yogafrau war erst der Anfang. Anne durchsucht daraufhin seine Mails und findet einen ganzen Ordner mit Fotos, mit Nachrichten und sogar mit Hotelbuchungen. Also da ist sie dann an seinen Rechner gegangen. Ja. Hotelbuchungen übrigens für romantische Wochenenden, weil Anne selbst war nämlich nicht dabei. So, und dann sieht sie, dass es mindestens 5, vielleicht sogar 10 verschiedene Frauen betrifft. Also es war immer wieder die Rede von irgendeiner anderen Frau. Sie hat die dann zusammengezählt und kam dann irgendwann auf die Zahl 10.
Genau, auf die Schnelle war das jetzt nur mal so eine ganz grobe Zahl. Und sie war total geschockt und auch wütend und eigentlich wusste sie gar nicht so recht. Und wir haben ja schon öfter von diesem Moment auch hier erzählt, in dem sich so der Boden unter dir auftut und du denkst, die Welt muss jetzt eigentlich stehen bleiben. Das kann alles nicht wahr sein.
Und was macht Anne? Das, was wir alle machen würden in so einer Situation, sie stellt ihren Mann zur Rede.
Und wie hat er reagiert? Ach, da ist doch nichts. Das ist überhaupt nichts. Das hat nichts mit uns zu tun. Auf keinen Fall.
Was für ein Schwachsinn, oder? Der hat wirklich gesagt, da ist nichts. Das ist genauso, als würdest du beim Sex mit einer anderen Person in Flagranti erwischt werden.
Genau, das denke ich auch.
Und sagst dann in dem Moment, du, dein Partner kommt da rein und du bist da am Werk und dann sagst du, es ist nicht so, wie es aussieht.
Genau.
Ich stricke gerade einen Pullover.
Wie in dem Film mit dem Til Schweiger.
Ja, genau, der bewegte Mann.
Der bewegte Mann, genau.
Es ist nicht so, wie es
ist gar nicht so, wie es aussieht.
Naja, jedenfalls tut er tatsächlich alles ab und behauptet, da sei wirklich überhaupt gar nichts. Weder mit der Yogafrau noch mit irgendwelchen anderen Frauen, die Anne in den Mails ja gesehen hat, beziehungsweise deren Namen sie gesehen hat.
Genau, also er behauptet einfach steif und fest, ja, da ist nichts.
André, wie geht sowas? Also ich würde jetzt da sein Handy nehmen nochmal und ihm das vor die Nase halten und sagen, Entschuldigung mal, ich möchte deinen Duft wieder riechen, hallo?
Du, aber sag mal, der muss ja irgendwie die Realität verändern.
Ja. Ja.
Ich meine, das ist ja wie eine Bratpfanne, sage ich mal, so eine Nachricht. Kann man ja schwer sagen, das ist nichts.
Ja.
Ich war, hallo?
Ja, das versucht er zumindest. Also die wenigsten Menschen reagieren in dem Moment ja mit, einer Verantwortungsübernahme für das, was sie gemacht haben. Ja, das muss man ja ganz klar sagen. Viele würden jetzt dabei bleiben und sagen, das ist nicht so, wie du gesagt hast. So ist es nicht. Wenn du jetzt heute zum Beispiel zu einem Kind gehst und da hast du Scherben am Boden liegen und sagst, sag einmal, hast du das Glas kaputt gemacht? Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, nein, ich war es nicht. Das ist ja sowas Kindhaftes. Es kann natürlich auch eine Art Störung sein. Auf jeden Fall verleugnet er ganz extrem die Realität, ja, weil er auch keine Verantwortung dafür übernehmen will. Und er hofft wahrscheinlich, indem er sagt, nein, 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 ich war es nicht. Das löst sich jetzt in Wohlgefallen auf oder seine Frau glaubt ihm den Käse dann vielleicht, ja. Also es liegt ja,
er wirklich.
Er versucht halt, er redet sich um Kopf und Kragen. Es würde sich das Kind ja auch, und du kannst es unmittelbar nachweisen, das Kind behauptet, nein, die Scherben sind nicht von mir, würde es vielleicht sogar noch auf den Bruder schieben. Das war der andere.
Wie oft erlebst du das in deiner Praxis, dass Dinge, die wirklich auf dem Tisch liegen und augenscheinlich sind, so, ich sag jetzt mal, negiert werden? Nein, ich war das nicht, ich habe damit nichts zu tun.
Also ich sag mal so, wenn es um so Affärengeschichten geht, dann sind die ja in der Regel aufgekommen, bevor die zu mir kommen. Mhm. Und da wird es sehr, sehr oft geleugnet. Sehr, sehr oft. Und es wird halt versucht oder so lange geleugnet, bis ein anderer es demjenigen wirklich nachweisen kann. Und dann kommt so ein ja gut, ich habe sie einmal getroffen.
Aber so eine Nachricht, die da aufpoppt, ist ja fast schon ein Nachweis. Oder war das Böswilligkeit von dieser Yogalehrerin, die da schreibt?
Ich habe auch schon Fotos gehabt, wo Leute dann behauptet haben, sie wissen nicht, wo diese Fotos herkommen, und das muss ja wahrscheinlich ein Fehler sein in dem E-Mail-System oder in WhatsApp. Also die Leute reden sich um Kopf und Kragen, weil sie ja merken, um Gottes Willen, jetzt gibt's richtig was.
Ohne nachzudenken einfach.
Glaube ich auch. Ich glaube, es wird einfach erstmal dieses Schamgefühl, da sind wir wieder bei dieser Schamabwehr, die ich ja so cool finde, weil ich immer sage, da kommt so ein ertappt Gefühl, ja, das ist ja auch eine Scham, die da aufsteigt, und die will ich weghaben, weil das ist ja, ich fühle mich ja wie ein kleiner Junge. Also schiebe ich es dir zu. Nee, ich war das nicht.
Ich kann nur sagen, was für ein Arsch, Entschuldigung.
Das darfst du.
Ich wirklich so sorry. Ihr wisst, ich bin immer sehr diplomatisch und so, aber ich finde, das geht wirklich gar nicht. Ich hätte ein riesen Affentheater gemacht, glaube ich. Anne wird zur Kommissarin.
Ja, Indra, ausflippen ist eine Möglichkeit, kann man machen, bringt aber wahrscheinlich dauerhaft nicht wirklich weiter. Aber ich verstehe es. Ich verstehe
auch für den Moment, glaube ich, gar nichts. Ne?
Naja, du auf jeden Fall stabilisierst dich jetzt auf Kosten des anderen, indem du ausflippst. Also das heißt, dass du ja erstmal auf den anderen draufhaust. Das ist natürlich schon mal etwas. Aber
das hast du aber schön gesagt. Das nehme ich in Zukunft auch immer her. Du stabilisierst dich jetzt auf meine Kosten,
genau,
Schatz.
Genau, so ist es. Ich meine, weißt du, in dieser Ruhe, in dieser Balance zu bleiben, das ist ja so die echte Gelassenheit. Ja, jetzt frage ich euch, wer kriegt das denn in solchen Situationen hin? Da fällt mir wirklich nur der Buddha ein.
Und was macht die Anne? Die macht was ganz anderes. Die kommt nämlich auf die Idee und recherchiert. Sie will nämlich herausfinden, wer diese Frauen sind.
Ja.
Sie geht dem Ganzen auf den Grund.
Ja, ist auch mehr als ein Hobby dann bei den vielen, ist richtig. Und sie hat dann tatsächlich eine nach der anderen aufgesucht. Und das führte wirklich zu Szenen. Ich meine, ich habe die Anne ja angeschaut und habe gedacht, also ja, ist nicht der Normalfall in meiner Praxis, möchte ich ganz klar auch sagen.
Normaler ist es wahrscheinlich, dass man einen Detektiv beauftragt, wie wir auch schon gehört haben.
Es wäre einfacher.
Es wäre einfacher. Aber Anne nimmt das alles selbst in die Hand. Frau Nummer 1, die, wir nennen sie jetzt mal Jogging-Uschi, seine Laufpartnerin. Martin hat der Anne mal davon erzählt, dass er beim Joggen häufig einer ganz netten Frau begegnen würde und man dann gemeinsam noch einen Teil der Strecke weiterläuft. Kann man dann so ein bisschen beim Joggen quatschen, das ist irgendwie so ganz nett. Dass die Joggingrunde dann allerdings nicht zu Hause, also in Annes und Martins Zuhause unter der Dusche, sondern in der Wohnung der anderen Frau enden würde, musste Anne schmerzlich herausfinden, als sie ihrem Mann auf seiner nächsten Joggingrunde heimlich mit dem Fahrrad hinterherfährt.
Total krass. Der hat weitergemacht, der Martin. Und ist nach dem Joggen gleich mit der Frau in der Wohnung verschwunden.
Der hat halt gute Nerven.
Ja, das kann man sagen.
Genau. Und die Anne hat sich das einfach angeschaut und hat es zunächst mal, naja, runtergeschluckt, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber sie hat es zumindest mal geparkt und nichts zu ihm am Abend gesagt, als er völlig verschwitzt von seiner vermeintlichen Joggingrunde kam.
Die Sau. Das ist schon hart.
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so cool täte. Und vor allem, es ist ja aber auch eine Frage, ja, möchte ich da jetzt die ganzen Frauen aufsuchen und mich da irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, ich würde mich da wahrscheinlich gar nicht zum Deppen machen wollen. Aber gut, sie macht halt, wie sie es macht und fährt halt wirklich am nächsten Tag zu dieser Frau, also die sie ja da schon observiert hatte, klingelt bei der und hat ihr wirklich ein Duschgel in die Hand gedrückt, so hat sie es mir erzählt, und sagt zu ihr, wenn Sie schon mit meinem Mann vögeln, sorgen Sie doch bitte dafür, dass er danach auch duscht. So hat die mir das erzählt. Ich habe die angeguckt und habe mir gedacht, das kann doch nicht, es ist doch nicht eher ernst.
Die ist ja krass drauf, du. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm.
Du, und sag mal, wusste jetzt die Jogging-Uschi, dass der Martin verheiratet ist?
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das
konnte ich auch gar nicht.
So, und das war ja jetzt auch für sie so ein bisschen, ich stabilisiere mich jetzt wiederum auf Kosten dieser Frau. Ja, ist ja auch eine Maßnahme und genau. Und zu ihrem Mann hat sie kein Wort davon übrigens gesagt.
Voll krasse, auch nicht. Voll krasse Aktion. Auf jeden Fall ist der Jogging-Uschi ganz brutal die Kinnlade runtergefallen. Spätestens, als sie dann das Duschgel in der Hand hatte, da wusste sie dann auch, was Phase ist.
Weil wir wissen ja gar nicht, muss ich ganz kurz dazu sagen, wir wissen gar nicht, ob die Joggingfrau überhaupt wusste, dass Martin verheiratet ist. Also was er der wiederum erzählt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der in dem Moment klar, ups, da gibt es wohl noch eine andere Frau.
Ja gut, aber jetzt sind wir auch mal ehrlich, ich bin ja da auch mal so ein bisschen pseudodetektivenmäßig unterwegs und frag mich natürlich, was denkt sich diese Frau, wenn der beim Joggen mit ihr dann mit nach Hause kommt, dann hat er mit der irgendwas, wahrscheinlich Sex, vermutlich so, und dann geht er nach einer Stunde wieder nach Hause oder nach einer halben. Also ich meine, da ist die Jogging-Uschi ja auch nicht ganz so helle. Also
absolut.
Das kann ja vielleicht mal passieren, aber.
Da hast du jetzt recht, André.
Gut, die meisten von uns hätten spätestens am Abend dem Martin abermals zur Rede gestellt. Also ich glaube, ich wär implodiert, nachdem ich dann diese Frau da getroffen hätte.
Auf jeden Fall war das nicht Anne Style, weil ihr Plan war Frau Nummer 2.
Und das war Martins Sekretärin. Ohne Witz. Anne musste eigentlich nur 3 Mails lesen und da wusste sie schon, was los ist. So eindeutig waren die.
Martin und die Sekretärin hatten nämlich über 2 Jahre eine Affäre laufen.
Und was hat Anne jetzt gemacht? Also ich meine, die ist wirklich auch krass. Sie fährt also ins Büro, geht zu der Sekretärin, setzt sich auf den Tisch und sagt zu ihr, Entschuldigung, ich knie mich jetzt nicht zwischen ihre Beine, aber könnte es sein, dass mein Mann da ab und zu mal ist?
Oh. Jetzt erstmal Stille. Da war wahrscheinlich auch erstmal Stille, oder?
Und das hat sie dir alles erzählt in der Paartherapie?
Naja, in der Einzeltherapie, sie war ja allein bei mir, aber in der Paartherapie im Einzelmodus. Also für mich ist natürlich klar, das erzählt die mir jetzt alles und die will sich natürlich trennen und hat das jetzt einfach auch erzählt. Viele erzählen und wollen dann eigentlich noch, dass ich einfach auch sag so, oh ja, oh, das ist ja aber auch wirklich, oh, oh, oh. So.
Du, was wollten die Anne eigentlich von dir, Andrea?
Der Grund, warum sie mich kontaktiert hat, Markus, ist, dass sie von mir auch wirklich wissen wollte, wie kriege ich ihn jetzt den Absprung nach 25 Jahren. Das war jetzt ihr Auftrag sozusagen. Und ich meine, das war ja jetzt nicht wirklich schwer herauszuhören. Weißt du, es ist ja nicht, dass ich sage, trennen Sie sich, sondern ich reagiere ja entsprechend. Manchmal sagen die Leute auch, oh, ich merke schon, sie reagieren jetzt, aber auch nicht so ganz cool, wenn mir jemand irgendwas Schlimmes erzählt, dann muss ich auch nicht immer cool sein. Und dann kriegen die selber mit, wie so ein Korrektiv, oh ja, das ist vielleicht doch auch echt eine Hammer-Story oder so, ne? Das ist vielleicht doch nicht so easy, wie ich dachte, oder vielleicht auch nicht so belanglos.
Jetzt sagen Sie doch mal was dazu, Sie als Expertin sozusagen.
Ja, genau.
Okay, also Sie kamen mit dem Gedanken schon, ich trenne mich und wollte von dir quasi nochmal so eine Bestätigung.
Ja, die hat mir das erzählt. Vielleicht wollte sie auch so ein bisschen natürlich zeigen, ja, wie dramatisch das auch ist. Und ich meine, jetzt kann man natürlich auch sagen, ein bisschen dramatisch ist sie ja auch, weil sonst hätte sie das ja auch gar nicht alles persönlich nochmal nachvollzogen. Also ich finde, das ist jetzt schon auch nochmal eine Hausnummer, allen hinzufahren. Ich meine, sie weiß es ja, dass es so ist. Zumindest ist das jetzt ihre Wahrnehmung und im Grunde genommen kann sie mir auch nachweisen.
Also ich finde, es klingt jetzt für uns lustig, ja, es ist auch super entertaining, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, so ganz sauber ist das irgendwie auch nicht. Ne? Mm-mm. Also weil Mm-mm. man verletzt sich ja selbst,
ja.
Oder? Wie siehst du das?
Total. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Vor allem bekommt der Martin das natürlich mit, weil seine Affären werden ihm natürlich Bescheid sagen. Du, deine Frau war heute bei mir und hat mir ein Duschgel in die Hand gedrückt, aber er hat auch nichts gesagt. Und sie hat vor allem ihm nichts gesagt.
Absurde Situation. Mhm. Andrea, die Anne klingt ja relativ tough, ne? Täuscht der Eindruck?
Naja, am Anfang dachte ich auch, die war Intensivkrankenschwester jahrelang, sportlich, also war eigentlich eine kluge Frau mit viel Humor. Und die war eigentlich auch relativ klar, als sie zu mir kam. Also ich habe gedacht, ja, die ist eine recht taffe.
Und wollte von dir, dass du sagst, wie sie sich denn am besten trennen kann.
Ja, genau. Mhm. Wie sie das am besten macht, wie sie es ihm sagt und wie sie das auch mit den Kindern handhaben könnte. Mhm. Das war eigentlich so die Idee dahinter.
Also eigentlich, Andrea, war der Drops schon gelutscht, wenn man das so sagen kann, so flapsig. Solche Klienten hast du wahrscheinlich auch nicht so oft, oder? Die zu dir kommen und sagen, eigentlich ist das Ding schon durch, aber was halten sie denn davon? Und wie geht denn das, oder?
Kommt manchmal vor. Nur, das ist ja dann eine ganz klassische Trennungsbegleitung, zumindest auch von einer Seite, manchmal auch von beiden. Was häufiger vorkommt, ist, dass die Leute behaupten, sie sind ambivalent, sie wissen noch nicht so recht, ob oder ob nicht, gibt's noch einen Weg zurück oder nicht. Und ich lasse die ja dann immer sehr gerne erzählen und sage dann auch, möchten Sie was hören? Ich habe das Gefühl, Sie haben bereits entschieden. Was? Dann sind die ganz überrascht. Naja, wo machen Sie das denn dran fest? Und dann sage ich, naja, Sie haben bis jetzt nur das und das gesagt, dann haben Sie jenes gesagt. Ach, das war mir gar nicht so bewusst. Also manchmal ist das auch tatsächlich schon Arbeit genug.
Das glaube ich, ja. Verstehe. Aber auf jeden Fall, weil wir reden jetzt so, wie krass sie denn drauf ist. Mhm. Er ist auf jeden Fall auch krass drauf, weil wir haben jetzt die Jogging-Uschi, dann hatten wir die Sekretärin.
Ja, der Klassiker.
Und Frau Nummer 3 ist eine Floristin, bei der der Martin dann ab und zu Blumen für die anderen beiden bestellt hat. Ich finde das ja Wahnsinn.
Findest du es lustig?
Naja, ich finde die Dreistigkeit unglaublich.
Ich finde es auch unglaublich. Also es ist schon richtig dreist. Und auch mit der Floristin hatte Martin eine Affäre, wie Anne an diversen Mails und Hotelbuchungen sehen konnte.
Und natürlich, wie kann es anders sein, unsere Kamikaze Anne hat auch ihr einen persönlichen Besuch abgestattet, ging in den Blumenladen und hat bei ihr einen Blumenstrauß in Auftrag gegeben mit einer Karte. Und ob sie denn so freundlich wäre, das für sie zu notieren, und hat ihr dann gesagt, ja danke, dass sie mir meinen Mann erklären, der übrigens noch mindestens 2 andere Frauen neben ihnen hat. Und die schrieb und schrieb. Ich habe dann auch gefragt, und was hat die dann gesagt? Ja, das hat sie natürlich erstmal gar nicht gemerkt. Die hat geschrieben und irgendwie kam es ihr dann komisch vor.
Was macht denn die vom Beruf? Ist die Drehbuchautorin?
Da hat die Floristin irgendwann gecheckt. Mhm. Oha.
Also ein bisschen Thriller-mäßig ist es schon, ne, Markus?
Ein bisschen, ja, ich finde schon auch spooky. Ja,
ein bisschen Psycho ist es auch.
Schon ein bisschen Psycho.
Ja gut, aber ich meine, weißt du, Menschen, also, die so tief verletzt sind, also die ist tief verletzt,
na, das ist
die
sicher
ist
so.
Ja letztendlich auch Rache. Ihr wisst ja, was Rache, also das ist ja, puh, das setzt richtig was frei.
Auf jeden Fall ist das Ganze, finde ich, ein bisschen wie im schlechten Film.
Ja,
absolut.
Ich habe vorher schon auch gelacht, aber es ist so wirklich lachendes und weinendes Auge. Frau Nummer 4 auf jeden Fall kam aus einer anderen Stadt und Nummer 5 aus einem anderen Land, und die konnte die Anne beide nicht persönlich kontaktieren.
3 reichen auch, finde ich.
3
oder?
Reichen auch.
Jetzt mal ehrlich.
Also du hörst dir die ganze Geschichte an und dann geht's der Anne darum, wie sie das mit ihren beiden Kindern machen soll. Oder mit ihrem Mann, wie sie eine möglichst friedliche Trennung hinbekommt.
Genau, die 2 sind nämlich nicht nur ein Vierteljahrhundert verheiratet, sondern haben auch 2 Kinder, 15 und 17. Anne ist übrigens 45, das hatten wir noch nicht erwähnt. Und die beiden haben auch voll früh geheiratet, da war die Anne 20, also ganz, ganz jung.
Andrea, hattest du zu diesem Zeitpunkt, als sie dann bei dir saß und diese ganzen wilden Storys erzählt hat, irgendwie das Gefühl, dass die Anne unter der Situation noch leidet, oder hat die wirklich schon so gänzlich mit ihrem Mann abgeschlossen?
Boah, das ist schwer zu sagen. Sie hat so einen aufgeräumten Eindruck gemacht. Das gibt's aber ganz oft. Manchmal ist es vorgeschoben. Irgendwie aber wirkte sie auch so, wie wenn sie das so, ja, das ist durch, wie du gesagt hast, der Drops ist gelutscht. Also sie hing da jetzt gar nicht so emotional an ihm dran, habe ich so das Gefühl. Ich will ihn zurück und ich liebe ihn so und ne, was ja auch oft kommt.
Also recht pragmatisch war sie.
Ja.
Und dass sie sich scheiden lassen will, weiß ihr Mann ja auch nicht, oder?
Nee, der weiß noch gar nichts.
Ja,
Aber trotzdem sagt er keinen Pieps, das ist ja auch crazy.
Der ist total verrückt auch.
Ja, aber er hat es ja auch vorher alles abgewunken, hat gesagt, da ist nichts, du täuscht und so weiter. Also er ist froh, dass jetzt da wahrscheinlich…
Wie viele Einschläge braucht es, bis man merkt, der Krieg hat begonnen?
Aber das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm.
Das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Das ist der Zeitpunkt wahrscheinlich, wo die Anne anfängt, schon sämtliche Ordner zu kopieren.
Aber wirklich.
Wo sind und seine Versicherungen?
Das hat sie dir nicht erzählt wahrscheinlich.
Und nach dieser ersten Sitzung, das war übrigens eine Doppelstunde, wie ihr euch vorstellen könnt, geht sie… Und möchte jetzt auch tatsächlich ihrem Mann mitteilen, ich habe gesagt, wie sie es ihm am besten sagen kann, dass sie sich jetzt auch trennen möchte.
Verstehe schon. Ja. Da hat sie sich dann Gedanken gemacht.
Ja.
Aber dann kam alles ganz anders.
Ja.
Der Wendepunkt.
Also die Anne will die Scheidung, das ist klar, Trennung, Scheidung, sofort Ende. Und was macht ihr Mann? Er fleht sie an. Bitte überleg's dir doch nochmal und ich lieb dich ja so. Dann konfrontiert sie ihn nochmal mit den Details zu diesen drei Frauen, die sie ja persönlich kennt und sagt, hier ist Schluss, aus und vorbei. Und plötzlich hat er es wohl geschnallt und gesteht ihr, ja, du hast recht. Und dann erzählt er ihr auch von einer Frau Nummer 4 und 5, und von 6, 7, 8, 9 und 10.
Der Martin hatte tatsächlich 10 Affären.
Potzblitz, das ist krass.
Aber nicht jetzt gleichzeitig, ne? Sondern über viele Jahre verteilt, ja. Also 25 Jahre oder so. Vielleicht waren es sogar mehr noch als 10, vielleicht kann er die auch gar nicht mehr zählen. Auf jeden Fall war der Mann viel auf Geschäftsreisen, viel unterwegs, ja. Und so kamen dann die 10 zusammen.
Ja, erst redet er gar nicht und als er sich plötzlich scheiden lassen will, sprudelt's aus ihm nur so raus, also auch von Affären, von denen sie ja gar nichts erfahren hätte, wahrscheinlich nicht, sagen wir mal so.
Wahrscheinlich nicht, obwohl wir ja schon oft gesagt haben, irgendwann kommt genau. Alles raus.
Du, aber warum erzählt er plötzlich alles, was ist da los?
Ich kann das nur mutmaßen, weil ich kenne ihn ja nicht. Also so ganz störungsfrei erscheint mir der Mann auf jeden Fall nicht. Vielleicht hat er sich gedacht, oh Jesus, wenn ich jetzt nicht alles erzähle, dann geht die Mami, weißt du, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich zugeben, dass ich das Glas doch kaputt gemacht habe und vielleicht sogar auch noch ein anderes Glas, von dem du nichts gewusst hast und gestehe jetzt
alles. Ehrlich gesagt, den ganzen Getränkemarkt.
Ja, den ganzen Getränkemarkt habe ich zerscheppert und eigentlich habe ich diese Scherben immer nur unter den Tisch gekehrt oder unter den Teppich oder irgendwo hin. Er hat nichts mehr zu verlieren. Also das ist sozusagen das Letzte, was er noch tun kann. Und da gibt er vielleicht alles zu. Und
verstehe.
Ja, er kriegt jetzt wahrscheinlich auch Schiss, weil er ohne seine Frau überhaupt nicht leben kann wahrscheinlich.
Auf jeden Fall kommt dann die große Wendung. Er verkaufte seine Firma. Und zwar für einen Betrag, der so groß war, dass man ihn kaum aussprechen kann. Martin ist nämlich Ingenieur und hat eine Firma oder hatte eine Firma für Autoteile Zulieferer. Also das heißt, er beliefert Zulieferer, die die Autoindustrie zuliefern. So ungefähr hat es die Anne erzählt.
Tja, und dann geht plötzlich die Shopping-Apokalypse los.
Martin sagt nämlich zu Anne, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, aber ich will, dass du glücklich bist. Was immer du willst, gehört dir.
Klingt ein bisschen wie ein Märchen, ne? Oder im Albtraum.
Sie hat auch gedacht, was ist jetzt mit dem los?
Ja.
Aber er war da völlig on fire, wenn man das so sagen kann. Also, zuerst kauft er ihr ein Pferd, weil sie als Kind Reiten geliebt hat. Das hat sie ihm halt irgendwann mal erzählt.
Super.
Dann kauft er ihr ein Haus mit Blick auf die Berge.
Ein Traum.
Dann kommt ein Ferienhaus am Meer. Das fand sie auch schon immer toll.
Gut.
Und sie kam dann noch ein paar Mal in meine Praxis und ich kriegte so das Gefühl, die Trennungspläne waren mehr oder weniger aufgehoben. Also auf jeden Fall war das nicht mehr das Anliegen.
Und Anne blieb.
Ja.
Hat die Entscheidung getroffen, zu bleiben.
Genau. Sie blieb, vorerst zumindest mal. Und sie sagte in einer unserer Sitzungen, ich weiß nicht, was ich tue. Es fühlt sich so falsch an, aber das Leben, das er mir jetzt bietet, das ist so schön. Und zwar zu schön, um es wegzuwerfen.
Und wie hast du das empfunden, Andrea? Liebe oder Luxus? Ist ja so ein bisschen so nach dem Motto, zerstörtes Vertrauen, Betrug gegen ein Pferd, ein Haus. Nein, Entschuldigung, 2 Häuser. Oder?
Ja, für manche Menschen ist das, ja, vielleicht in Ordnung. Also ich denke, jeder von uns muss mit den Entscheidungen, die er trifft, abends, eigentlich jeden Abend, in den Spiegel schauen können und sagen können, ist das okay, bin ich okay oder nicht. Und egal, wofür sie sich entscheidet, für manche wäre jetzt auch die Idee ganz sicher von unseren Hörerinnen und Hörern, da würde ich jetzt aber auch noch mitnehmen, was das Zeug hält, was der Schuft ihr angetan hat. Ich denke mal, da ist jeder anders.
Ja, oder sie scheiden lassen und hat sie ja wahrscheinlich auch ein Anrecht auf einen Teil der Kohle und dann selber ein Leben leben, aber doch nicht bei dem Vollidioten bleiben.
Wenn sie meint, sie bleibt und sie findet ihn ja auch okay, also bis zu dieser Geschichte war es ja nicht so, dass sie ihren Mann nicht mehr mochte. Also sie war ja mit ihm zusammen und sie hatte ihn ja auch gern oder vielleicht liebte sie ihn auch.
Aber macht es nicht die eigene Selbstachtung kaputt? Weil ich meine, wenn ich jetzt bleibe, obwohl ich weiß, dass der andere mich nicht respektiert?
So, das ist ja eine Frage dessen, ist das Respekt für sie oder nicht? Das ist ja das, was ich sage. Sie muss abends in den Spiegel gucken können. Und ob sie dann Selbstachtung hat und sagt, ach, ich finde das in Ordnung, wie du mir, so ich dir, oder ich nutze es jetzt, oder eigentlich verstehen wir uns ja ganz gut und dann fahren wir halt von unseren Häusern zum nächsten Haus und vielleicht kaufen wir noch ein Boot oder keine Ahnung. Das ist ja etwas, wo sie sagt, ist das vielleicht ihr Leben? Gefällt ihr das? Kinder sind jetzt irgendwann groß.
Andrea, erlebst du sowas oft, dass Frauen aufgrund des Lebens, das ihnen geboten wird, bei ihren Partnern bleiben?
Also ich weiß nicht, ob oft, aber ich wollte immer mal ein Buch schreiben, das hätte den Titel gehabt, wenn Geld die Liebe hält. Und das gibt's relativ oft.
Aha. Also ja.
Also ja.
Aber ich möchte auch sagen, dass viele Menschen vielleicht gar nicht so die Möglichkeit haben. Ich möchte gar nicht unterstellen, dass das jetzt irgendwie eine Absicht hat. Also ich nutze dich aus, ich sag jetzt mal, um dein Geld auszugeben. Aber ich glaube, dass es für viele ein Thema ist, ja.
Weil man könnte, ich meine, ich weiß nicht, die eine könnte ja ganz knallhart, wie sie ist, könnte sie ja das Ganze für sich als Job definieren.
Ja.
Und sagen, ich habe jetzt noch, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, mache ich da einen Job draus. Alles Weitere ergibt sich dann, wie ich den Job dann erlebe, sehe ich dann schon und kann vielleicht ja später auch noch reagieren. Doch, dann kommt wieder die Selbstachtung. Also ich wüsste jetzt nicht, wo da die rote Linie zur Prostitution ist.
Ja, es ist eine Form. Es ist eine Form.
Ich finde, man muss immer vorsichtig sein mit Beurteilungen von Situationen, ohne sie selbst erlebt zu haben. Trotzdem, wenn ich mir das so anhöre, also ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht wie andere reagieren würde. Ich wäre so wütend. Und ich würde mir denken, es wäre mir scheißegal. Und wenn ich beim Schachtelwirt an der Kasse sitzen würde oder putzen würde, es wäre mir egal. Aber ich lasse mich doch nicht verkaufen für zwei Häuser und so. Wer bin ich dann noch am Ende? Und was ist... Das ist ja so, als würdest du, ich kaufe dir eine Villa und dafür ist dein gebrochenes Herz und dein Schmerz ist jetzt so ein bisschen zugeklebt quasi.
Dir bleibt nur noch die Jobdescription. Ja. Was anderes bleibt dir nicht. Du kannst nur noch sagen, na, ich mache das für die Kohle. Ja. Es ist eine Jobdescription. Die Haltung musst du als Anne einnehmen, sonst kriegst du es ja nicht hin. Dann kann der Blick in den Spiegel vielleicht gelingen.
Weil Anne wollte ja gehen, ne? Das war ja eigentlich klar, dass Anne gehen wollte.
Na klar wollte sie gehen.
Also das heißt, wenn er die Firma nicht verkauft hätte?
Wenn es die Kohle nicht gegeben hätte, wäre Anne weg gewesen.
Ja,
sagt sie zumindest.
So stellt sich's dar.
Die innere Zerrissenheit.
Ja, und das, was wir jetzt gerade besprochen haben, geht bei der Anne innerlich natürlich auch ab. Sie kämpft mit ihren Gefühlen. Sie liebt ihn nicht mehr so wie früher. Sie weiß gar nicht, ob sie ihn überhaupt noch liebt. Aber sie weiß auch nicht, ob sie die Ehe aufgeben will oder zumindest jetzt aufgeben will.
Hat sie ihn gefragt, ob er die Affären mittlerweile beendet hat eigentlich?
Ja, sie hat ihn wohl gefragt, aber seine Antwort war so ein bisschen aufgeweicht, weißt du, so ich bemühe mich, dass ich dich nicht mehr verletze, aber so ein richtiges, klares Statement, ich meine, jemand, der so ein Leben führt, wird das auch nicht von heute auf morgen ändern können, das ist meine Meinung.
Wahrscheinlich, ja. Also wird der Deal noch ein bisschen größer, du betrügst diskreter, oder wie man dann überhaupt noch davon sprechen kann, und ich bleibe, aber nur, weil du jetzt deine Firma verkauft hast.
Genau. Und ich habe sie gefragt, ob sie glaubt, dass sie damit auf Dauer leben kann. Und sie sagt, ich würde es versuchen wollen. Okay, alles klar, dann probier's. Er hätte gesagt, er würde auch in Therapie gehen.
Genau, weil er sagt, er hätte Sexsucht. Martin gesteht nämlich der Anne, als er da alles auspackt und auf den Tisch legt, dass er glaubt, dass er sexsüchtig ist. Zumindest Hat Google das gesagt, sagt er.
Hat er dann mal nachgefragt.
Ich habe ihn ja nie kennengelernt und Sexsucht, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Also auf jeden Fall hat er ja gerne den Spaß gesucht nebenher. Naja, und Anne hat auf jeden Fall nichts gespürt, nichts gemerkt, nichts geahnt, hat also kein so ein Bauchgefühl gehabt.
Da haben wir schon oft drüber gesprochen.
Ja, genau. Ja, und sie sagt auch, ihr Sexualleben war laut Anne völlig in Ordnung und ja, gut, möglicherweise ist da vielleicht was dran, aber da kann ich mir keine Meinung zu erlauben.
Auf jeden Fall beschließen die beiden, dass der Martin eine Therapie anfangen will wegen Sexsucht bei einem anderen Therapeuten, nicht bei dir, gell? Also genau. Ich meine, gut, das wäre eh schwierig, hättest du einen Konflikt. Was ist denn Sexsucht, Andrea?
Wir sagen dazu überdurchschnittliche sexuelle Appetenz, eine sogenannte Hypersexualität.
Hypersexualität.
Ab wann ist man denn hypersexuell?
Naja, das ist genau das Schwierige. Ab wann ist man pornosüchtig, ab wann ist man alkoholsüchtig, ne? Oder drogensüchtig, sind immer solche Geschichten. Und da musst du immer gucken, wenn du immer mehr Stoff brauchst, damit du den gleichen Erfolg hast, das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn du es nicht mehr kontrollieren kannst, ja, wenn du sagst, du musst jetzt, ob du jetzt das sinnhaft oder nicht sinnhaft, es ist wurscht, ich muss jetzt, das ist immer wichtig.
Im Grunde geht es da drum, wie bei allen Süchten,
ja.
Geht es um die gleichen Erkennungsmerkmale.
Ja,
wir
absolut.
Haben übrigens da schon mal eine Folge zu gemacht, ja. Die hieß, der Aluhol macht die Birne hohl.
Ja.
Aber wir erklären euch jetzt vielleicht noch mal ganz kurz mit so einem kleinen Augenzwinkern, was Sexsucht wirklich ist.
Sexsucht. Stell dir vor, du hast eine Lieblingspizza. Du liebst sie heiß und innig. Mozzarella, Basilikum, perfekt knuspriger Rand. Einmal die Woche denkst du, die gönne ich mir jetzt. Alles schön und gut. Ein tolles Highlight.
Aber bei der Sexsucht, da wird aus, ich gönne mir mal ein, ich brauche Pizza. Morgens, mittags, abends, vielleicht zwischendurch nochmal eine Mini-Pizza. Und hey, wenn der Pizzalieferant vorbeikommt, warum nicht direkt noch eine mitnehmen?
Sexsucht in drei Schritten. Einmal der unstillbare Appetit. Während andere Leute einen normalen Appetit haben auf Nähe und Sex, ist der Sexsüchtige wie ein Mensch, der niemals satt wird, egal wie viele Portionen er isst. Und es geht auch nicht mehr um den Genuss, sondern nur noch ums Stillen eines immer hungrigen Monsters.
Zweitens, die Kontrolle ist futsch. Sexsucht ist wie so ein Drang, ständig neue Pizzabäcker auszuprobieren. Manchmal will der Betroffene nicht mal mehr Pizza, aber das Monster in ihm schreit, hol sie dir. Egal wo, egal wann. Und schwupps ist die Kontrolle weg und die Pizza ist da.
Die Folgen. Nach einer Weile hat man nicht nur keine Lieblingspizza mehr, sondern auch eine Magenverstimmung. Beziehungen zerbrechen, Selbstwertgefühle sinken und plötzlich merkt man, ups, ich wollte doch eigentlich nur eine ganz normale Beziehung führen.
Und das Wichtigste für mich, weil wir sind ja mehr als nur eine Sucht, es ist keine Ausrede, um sich wie ein Casanova zu benehmen, weil es ist wirklich eine echte Sucht. Aber Menschen, die darunter leiden, brauchen Hilfe und eben auch oft Therapie, um die Balance wiederzufinden. Also wenn der Wunsch nach Sex nicht mehr von Lust oder Liebe getrieben ist, sondern von dem Drang, der hat ja nichts mehr mit Intimität zu tun und da haben wir ja wirklich ein Problem.
Bottom line, jeder von uns liebt Pizza. Man muss nur wissen, wann man satt ist.
Wir gehen gleich auch Pizza essen.
Mhm.
Ja.
Ich schmeck's schon, ich riech's schon.
Was Frau Liebe der Anne noch mitgegeben hat.
Ich habe ihr empfohlen, sich Zeit zu nehmen und nicht sofort eine Entscheidung zu treffen. Weil manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn sie sich erstmal so ein bisschen ihre eigenen Werte hervorholt. Was ist ihr denn wirklich wichtig? Ist es das Geld? Ist es die Stabilität? Oder vielleicht merkt sie doch, die emotionale Nähe ist vielleicht auch keine schlechte Wahl.
Hm. Und die Geschichte zeigt auch, dass wir uns fragen sollten, ob wir in einer Beziehung bleiben, die uns nicht gut tut. Egal, wie schön die äußeren Umstände nämlich sind.
Naja. Die Frage ist ja immer, wie schön sind die äußeren Umstände? Also nur weil ich ein Haus habe, genau wie du sagst, und man muss sich einfach immer fragen, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Und ich finde, in dem Alter mit Mitte 40 oder was auch immer, darf man das schon langsam wissen. Und ich habe den Martin leider nie kennengelernt, hätte ich gerne, wenn ich ehrlich bin. Und die Anne war vielleicht so 5-8 Mal bei mir. Und irgendwann kam sie nicht mehr, weil sie mich auch nicht mehr brauchte. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, krasse Story, oder? Und ich glaube, jeder überlegt, was wird, oder überlegt jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube, jeder hat schon sein Urteil gefällt, der uns zuhört. Was würde ich denn treiben? Uns interessiert jedenfalls eure Meinung. Was würdet ihr tun? Würdet ihr bleiben oder würdet ihr gehen? Kann man Liebe durch Luxus erkaufen? Oder wie hast du es gesagt? Wie wolltest du dein Buch nennen?
Wenn Geld die Liebe hält.
Wenn Geld die Liebe hält, genau.
Auf jeden Fall ist Geld nicht alles, das ist sicher, aber es macht das Leben manchmal einfacher.
Das ist absolut richtig. Bleibt mutig, bleibt ehrlich und bleibt euch vor allem selber treu. Und bis zur nächsten Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
Und wenn ihr uns eure Meinung schicken wollt, dann macht es einfach über Instagram, über unsere Paarflüsterei-Seite mit UE oder dort, wo ihr uns sonst hört. Wir freuen uns. Danke, bis zur nächsten Woche.
Bis nächstes Mal. Ciao.